Herzlich willkommen zu unserem Podcast Forward Thinking. Hier dreht sich alles um innovative und zukunftsfähige Lern- und Arbeitswelten. Genau dazu spricht Yannick Müller, Innovation Scout bei Days With Us, heute mit Jörn Wächtler. Er ist Director Workplace Design bei Adidas. Seid ihr bereit für die Zukunft? Dann lasst euch inspirieren.
Hallo Jörn.
Hallo Yannick, grüß dich.
Ja, erstmal schön, dass du heute hier bist. Wir sind heute nämlich in Stuttgart bei Design Offices. Heute zum ersten Mal auch mit Video. Dazu werden wir dann auch nochmal ein paar Frequenzen auf Social Media hochladen. Ihr dürft also gespannt sein. So, jetzt aber zu dir. Du bist bei Adidas für das Thema Workplace Design global verantwortlich. Stell dich doch zum Start am besten mal kurz selbst vor und was beinhaltet deine Rolle genau?
Ja, vielen Dank, Yannick, dass ich mit dir hier in Stuttgart bei Design Offices sein darf. Großartig, dass wir auch gemeinsam über unser Thema Arbeitswelten dann reden können. Mein Name ist eben Jörn Wächtler, bin von Profession her Architekt, habe seit schon über jetzt 25 Jahre, bin ich in dem Beruf tätig und bin jetzt schon 8 Jahre bei Adidas im Rahmen von dem Workplace-Team. Du musst dir vorstellen, also bei Adidas, wir sind rund 350 Leute, die sich um das Thema Workplace weltweit kümmern, um sozusagen für unsere Mitarbeiter ein sehr gutes, optimales, fantastisches Arbeitsumfeld zu generieren und zu kreieren. Und in dem Team von den 350 Mitarbeitern betreue ich mit einem wundervollen Team und Kollegen betreuen wir das Arbeitsplatzkonzept, indem wir das sozusagen weiterentwickeln, kreieren, mit Mitarbeitern sprechen und daraus aus den ganzen Gedanken schaffen wir eben in der Gegenwart erstmal ein tolles Setting hoffentlich, was auch manchmal besser sein kann. Und gleichzeitig schauen wir, was in der Zukunft machbar ist und das sozusagen im iterativen Prozess wird das ständig mit unseren tollen Kollegen eben integrieren.
Mhm. Spannend. Kommen wir natürlich gleich nochmal drauf. Zum Start einer jeder Podcast-Folge würde ich auch gerne dir die bekannte Frage stellen. Wer oder was ist deine persönliche Superheldin oder dein persönlicher Superheld und warum?
Oh, Superhelden, Superheldin. Also es ist immer... ist ganz unterschiedlich. Also es gibt, klar gibt es, würde man sofort denken, an den Comic-Held, der auf der einen Seite ein Superheld und Superheldin ist. Also wie gesagt, ich finde interessant, es sind so auch Persönlichkeiten auch, die was bewegt haben, was verändert haben. Auf der einen Seite natürlich, klar, Superheldin, eine Frida Kahlo als Künstlerin, die fantastische Werke geschaffen hat, die mit ihren ganzen Gedanken auch sozusagen ihre Zeit, ihre Gesellschaft in Mexiko verändert hat und ihr heute Werke uns hinterlassen hat, wo wir uns erinnert fühlen. Oder eine Marie Curie, die ja selbst so in ihrer Arbeit vernarrt war und so begeistert war und so, dass sie sogar selbst mit den Teilchen ja ins zu Bett ging, was ihr dann am Ende des Tages ja auch ihren frühzeitigen Tod gebracht hat, als so einen Enthusiasmus zu haben. Klingt zwar schlimm, aber es ist, auf der anderen Seite hat sie so viel Tolles für uns als Gesellschaft gebracht und sie stand so dahinter, ist einfach einzigartig, auch als Superheldin, das Ganze zu sehen. Ne? Mhm,
absolut. Wir machen ja heute zum ersten Mal bei Forward Thinking eine reine Workplace-Folge. Ich hatte das eigentlich schon länger mal vorgehabt, aus unterschiedlichen Gründen hat es da nie geklappt. Umso mehr freue ich mich, dass ich jetzt hier mit dir diese Folge aufnehmen darf und in diesem Kontext auch ein bisschen mehr über Adidas erfahre. Jetzt muss man Adidas sicherlich nicht als Unternehmen erklären, aber gibt es da Dinge, die die wenigsten über euch wissen?
Also natürlich schauen wir alle sofort, schauen die Adidas und verbinden Adidas auf der einen Seite mit dem Thema Sport, mit tollen Athleten und auf der anderen Seite mit den tollen Produkten. Auf der anderen Seite, was aber die Leute nicht sehen oder zumindest oft nicht wahrnehmen, weil es natürlich unterschwellig ist, weil es immer mitschwingt und immer mit dabei ist, dass wir bei Adidas eben auch gerne wollen, dass wir Thema Sport Bewegung, Begeisterung allen Leuten gerne beibringen wollen, mitgeben wollen. Und dass wir eigentlich sozusagen damit sozusagen die Niederschwelligkeit, dass wir sagen können, hey, bewegt euch, macht euch, das tut euch gut. Das ist eigentlich unsere ganz starke Präferenz. Und das wollen die Leute eigentlich, das nimmt im ersten Moment die Leute gar nicht so wahr. Und das ist aber eigentlich uns wichtig. Weil wir sehen darin, dass eben Bewegung und eben auch, ist auf der einen Seite gut, wenn man selbst täglich arbeiten geht, dass man selbst für den Alltag, für seine Familie, dass man da eben so eine starke Beziehung eben bringen kann. Und da finde ich es eben, leistet Adidas viel auch. Und das ist das eben auch das Thema Diversity und Inclusion, dass wir schauen, dass auch wir, das Sport da ein breites Feld öffnet, über alle Kulturen hinweg, über alle Ansichten. Und das eben finde ich einzigartig.
Was ist denn eine Sportart, für die Adidas noch nie ein Produkt entwickelt hat?
Es gibt einen Schuh, was ich halt mit einem Austausch mit unseren tollen Leuten vom Archiv, vom Adidas-Archiv, wir haben ein fantastisches Archiv, wo wir alle von vielen Sportarten und berühmten Sportlern ihre Schuhe haben. Da kannst du noch den Schuhtreff von Muhammad Ali und auch von Edwin Moses, seine Schuhe und all das Ganze. Und es gibt aber auch einen, das habe ich dann gefragt, auch eine ähnliche Frage, und wurde mir gesagt, wir haben noch nie Reitstiefel gemacht. Wir haben damals für Sydney, für die Pferde, für die Olympischen Spiele, die Reitdecken gemacht, dass die Pferde geschützt sind, aber wir haben noch nie Reitstiefel gemacht.
Und weißt du, wieso das so ist?
Das kann ich leider nicht beantworten. Dann müssen wir jetzt mal ins Archiv runtergehen und okay. Die Leute fragen.
Okay.
Das weiß ich nicht.
Schauen wir noch mal ein paar Jahre zurück. Corona-Pandemie ist das Stichwort. Jetzt hat ja das Thema Workplace oder Büro in den letzten Jahren unglaublich an Fahrt aufgenommen. Was hat sich in der Zeit bis heute bei euch verändert?
Was interessant ist, ist eigentlich, also weil alle ja sozusagen so, mit Corona war ja der große Boom, was die Arbeitswelt, begann ja der große Boom mit den Arbeitswelten. Entschuldigung, ganz stark mit Corona über New Work geredet, über Homeoffice geredet, über das Ganze. Aber eigentlich war Adidas schon relativ zeitig dran. Also wir haben schon 2013 schon begonnen, mit den Arbeitswelten sich intensiv auseinanderzusetzen. Wir haben schon damals gefragt, wie kann man die Mitarbeiter für ihr Umfeld begeistern, dass sie sagen können, ich bin gerne auf Arbeit, ich fühle mich dort wohl und ich finde dort das, was ich am besten für mich in dem Moment brauche. Dafür haben wir sozusagen eine Art mit einem Gebäude sozusagen verschiedene Tests, wirklich großflächige Test-Settings gesetzt und sozusagen in verschiedenen Landschaften sozusagen konnten dort die Mitarbeiter arbeiten, das ausprobieren und sozusagen evaluieren, was ist gut und was ist schlecht. Und das war sozusagen der Grundstock für unser ganzes Wissen, was wir heute sozusagen so schrittweise über einzelne Jahre aufgebaut haben. Und wenn man das jetzt guckt, als dann sozusagen Corona kam, waren wir schon in dem Modus. Also wir waren schon relativ, wir hatten schon damals Flexwork, hieß es bei uns. Wir hatten schon damals Shared Desk etabliert. Bei uns war es schon, dass wir gesagt haben, wir hatten einen Tag definitiv, wo du von zu Hause aus arbeiten konntest. Das war ja das Wichtige auch, dass es damit im Mindset der Leute etabliert ist und dass wir auch die technischen Ausrüstungen und Ausstattung dafür hatten. Mhm. Also als in dem Moment Corona kam, waren wir eigentlich relativ gut vorbereitet. Was für uns dann natürlich ein ganz starkes Lernen war, das Permanente auch, war sehen, was hat das für Auswirkungen auf Mensch, auf den Mensch, auf das Team, auf die Zusammenarbeit und die Organisation. Und das glaube ich, das hat jeder und jede in dieser Zeit für sich machen müssen und dürfen und können. Und das hat uns auch nochmal ganz viel in dieser Zeit ja nochmal verinnerlicht, auf der einen Seite, wie wichtig Arbeit ist, welche große soziale Komponente das auch darstellt. Und man hat es auch gesehen, als es dann plötzlich wieder die Regeln gelockert worden sind, wie die Leute auch ein bisschen wie durchgeatmet haben, endlich wieder sozialen Kontakt haben zu dürfen. Und das tat unglaublich gut auch für uns als nicht nur als Firma, sondern auch als Team, Organisation, Mitarbeiter.
Ja. Du hast jetzt schon gesagt, ihr wartet schon relativ weit zu dem Zeitpunkt. Gibt es da auch Bedürfnisse, die völlig neu sind seitens der Mitarbeitenden oder die stark zugenommen haben über die Zeit?
Was wir daraus aus Corona gelernt haben und mit Corona gelernt haben, ist ganz stark, dass noch diese soziale Komponente, was ich schon sagte, noch umso wichtiger ist. Dass wirklich es Orte geben muss, wo die Mitarbeiter sich wiederfinden, wo sie auch sozusagen außerhalb dieses informelle Gespräch führen können, wo es in dem Moment nicht nur um Arbeit geht. Das war ganz wichtig. Auf der anderen Seite haben wir auch gesehen, natürlich ist es bei Adidas in dem Moment dann einfacher, weil auch wenn man bei uns zum Beispiel in Herzogenaurach ist, auf dem Campus, haben wir eine unglaubliche Einfachheit, um unsere Sport, sozusagen Bewegung und Sport, das Ganze zu erleben zu können und aktiv zu nutzen. Das ist erstens nicht nur, dass wir die Einrichtung dafür da haben, dass wir das Equipment dafür da haben, sondern dass es auch bei uns in der Kultur, in der DNA verankert ist. Bei uns würde jemand anders komisch anschauen, wenn er sagt, ich gehe nach einem Meeting, ich habe jetzt meine Arbeit gerade gemacht, erstmal für eine Stunde ins Gym oder ich gehe mit einem Kollegen auf den Tennisplatz, weil das ist Teil unserer DNA, weil das ist vielleicht auch wichtig in dem Moment ist als Pause, um das zu generieren, um mich zu regenerieren, um dann wieder in die Arbeit einzusteigen. Und das sozusagen, das ist bei uns einfacher, wir haben verstanden, aber umso mehr, dass diese Komponenten umso wichtiger ist. Das haben wir mit Corona und auch nach Corona ganz stark, haben wir verstanden, dass wir nannten das Mitarbeiterreise ist, Und wir haben dafür drei Begriffe gewählt. Und wir nennen das Arrive, Perform, Recover. Also das, und diese drei Stationen drücken das ganz stark auf. Also diesen Moment des Arrives, du kommst an morgens. Du fühlst dich in dem Moment, wo du in das Gebäude eintrittst, wo du dein Büro eintrittst, in dein Arbeitsumfeld eintrittst, in so eine Art sicheren Space. Das ist das, was wir wollen. Dass in dem Moment dich zu Hause fühlst, also wie das Arbeitszuhause. Dass da fühle ich mich vertraut, das ist sicher, da fühle ich mich willkommen. Und gleichzeitig habe ich dann, wenn ich diesen Moment durchlaufen habe, trete ich in diesen in Bereiche ein, hier finde ich den Bereich, wo ich gut arbeiten kann. Und danach habe ich aber immer wieder diese Momente, wo ich mich erholen kann. Und das ist, wo ich auch wieder zurück mal raustreten kann aus meiner Arbeit, die, glaube ich, absolut wichtig ist. Aber ich brauche die Momente des Erholens. Und das ist sozusagen, und da ist uns immer ganz wichtig gewesen. Und das hat man nach Corona und mit Corona haben wir das verstanden, dass diese Angebote unglaublich niederschwellig sein müssen. Also es leicht erreichbar sein muss. Und dass es noch weiter in die Kultur und unsere DNA verankert sein muss.
Was heißt dieses niederschwellig, leicht zugänglich? Was bedeutet das genau?
Also zum Beispiel, es ist natürlich, jeder wird das, ist ein ganz simples Beispiel. Es hilft nicht, wenn man zum Beispiel sagt, die Umkleiden. Wenn man sagt, man bietet ein Sportangebot an, versteckt man die Umkleiden in der letzten Ecke von seiner Bürostandort oder seinem Büro. Wir sagen ganz klar, dass zum Beispiel die Umkleiden, wenn man zum Beispiel Sport macht, oft an einem ganz zentralen Punkt ist. Am besten sogar noch beim Eingang. Wo man sagen kann, wenn ich reingehe, ich komme morgens rein, ich komme mit dem Fahrrad gekommen, bin vielleicht gelaufen, ich kann mich schnell umziehen und ich kann dann sozusagen in meine Arbeit übertreten. Oder wenn ich eine Pause habe, ich kann die Pause sogar kurz nutzen, um sozusagen zu sagen, hey, ich will jetzt kurz noch Sport machen, also muss ich nicht nur jetzt erstmal 10 Minuten bis zu meiner Umkleide laufen, um das zu tun. So, die Umkleide ist zum Beispiel ganz sofort erreichbar und damit auch die Duschen, um mich dann wieder sozusagen in den Arbeitsalltag wieder zurückzubegeben. Also es ist ein ganz simples Beispiel für, also wo jeder sagen wird auch, ja, das ist ja ganz normal, aber manchmal ist nicht ganz normal, um sozusagen so eine Niederschwelligkeit eben auszudrücken in Rahmen einer rein baulich-räumlichen Anordnung schon allein. Mhm.
Ja. Jetzt habt ihr wahrscheinlich schon wahnsinnig viele Konzepte weltweit umgesetzt und du hast ja vorher auch gesagt, es geht viel um auch Verstehen, also Verstehen, was die Mitarbeitenden den ganzen Tag machen. Was sind denn Dinge, die sich in der Praxis als völlig falsch herausgestellt haben, wo ihr gesagt habt, Mensch, da haben wir eine falsche Annahme getroffen, das müssen wir wieder korrigieren?
Einmal ist es interessant und eigentlich haben wir gelernt, dass es nie ein Falsch eigentlich gibt. Eigentlich ist es wichtig, oder das haben wir auch verstanden, dass es von dem Ausprobieren lebt. Und das ist eben ganz, ganz wichtig. Und das haben wir eigentlich auch für uns weiter in unserer Arbeitsweise implementiert, dieses Pilotieren und Testen. Einfach Sachen permanent immer ausprobieren und sagen, hey, das könnte interessant für uns sein, das könnte hilfreich sein. Und das probieren wir ja erstmal nicht komplett mit einmal in der riesen Fläche aus und für alle Mitarbeiter, sondern für uns, dann probieren wir es an einer kleinen Stelle mit einer kleinen Gruppe aus, wo wir uns vorher sozusagen committed haben, wo wir das besprochen haben, wo wir ihre Gedanken dazu sozusagen reflektiert haben und implementiert haben. Und dann gemeinsam auf dieser Fläche mit diesen Leuten probieren wir diese Idee eben, unsere Mitarbeitern probieren wir diese Idee aus. Und dann ist natürlich klar wichtig, das in dem Moment dann auch zu begleiten und zu evaluieren. Klar passieren dann Dinge, wo man gesagt hat, Mensch, das hätte ich besser machen können. Also das berühmte, ich sage, das war falsch oder so. Aber vielleicht ist dann so vielleicht das und dann sagt man, hey, aber wenn ich es dann vielleicht so anpasse, so adaptiere, kann das wieder dem Falsch wieder das Richtige werden. Und deshalb ist wichtig, schon zeitig lieber keine Angst zu haben und lieber im Kleinen eine Idee mal ausprobieren, als zu warten sozusagen, ist dann, das ist für mich eher falsch, lieber zu warten, das sagt man, bis man dann die große Lösung vielleicht hat, wo alle sich das bis ins kleinste Teil durchdacht haben und dann beginnt man das dann vielleicht über, dann nach einer langen Wartezeit, dann weil man jede Runde gedreht hat, weil man jeden berücksichtigt hat, dann auszuführen und dann ist auch vielleicht das Momentum gar nicht mehr da, da ist gar nicht mehr die Begeisterung dafür da, da ist gar nicht mehr die Notwendigkeit da und das ist dann am Ende des Tages vielleicht für mich falsch. Aber für mich gibt's nicht, für mich ist das eher seit lieber mutig sein und dann am Ende des Tages vielleicht zu einem Fehler zu stehen, das zu korrigieren und auszuprobieren. Das ist doch gerade das Tolle in den Arbeitswelten. Mhm. Ja.
Habt ihr da aktuell konkrete Cases gerade am Laufen, die ihr in Form von Pilotprojekten ausprobiert?
Ja, also wir probieren oft sehr, manchmal auch sehr, das mag für Manche erwarten jetzt vielleicht sehr große Wunderdinge oder sagen, dass ich jetzt hier über den Moonshot 3.0 erzähle. Das sind es gar nicht, aber das sind es vielleicht gar nicht. Wir stellen so die kleinen Dinge fest. Ja. Also das ist vielleicht auch das Hochinteressante und das ist vielleicht auch das Interessante für jeden, der sich mit dem Thema beschäftigt, dass eigentlich der Zauber dann in den kleinen Dingen ist, in der Adaption steckt. Also wir stellen zum Beispiel, wir haben festgestellt, dass es gerade um die, wenn es heißt, ich hatte ein Thema war zum Beispiel, wo ich gesagt, wo wir sehr stark pilotiert haben, war, wie können wir so ein optimaleres Setting etablieren für das Thema eben diesen informellen Social Space. Also wie kann man den verbinden mit zum Beispiel mit den Kitchen Hubs, die wir haben? Wie kann man dort alternative Sitzmöglichkeiten anbieten? Da haben wir festgestellt, dass schon alleine, dass man sozusagen in verschiedene Formen des Sitzens anbietet, sozusagen eine Couch, sozusagen jeder eine Couch. Die Höhe ist entscheidend, zum Beispiel. Welches Material hat das? Ist es weich? Ist es hart? Fühlt sich das gut an? Ist es ein Leder? Ist es ein Stoff? Schon alleine durch die verschiedenen Kombinationen, die man damit ausprobieren kann, kann man so eine verschiedene Akzeptanzschwelle erzeugen. Dazu kommt das Licht. Ist das Licht sozusagen mehr, wenn die Leute vielleicht abends nochmal gemeinsam zusammensetzen wollen, mehr in gemütlicheres Licht? Oder ist es ein Licht, was man sagt, am Tag ist es sozusagen dann mehr gedämpft oder ist es heller, stärker und. Also dieses Wechselspiel, auch mit Pflanzen das Ganze. Und dieses, sagen wir so, Komposition ist da ganz entscheidend. Was wir uns gerade sehr aktuell beschäftigen, ist das Thema eben Neurodiversität und eben auch das Thema eben, weil wir feststellen, dass die Leute sich heute schnell gereizt, nicht gereizt sozusagen als Person, sondern gereizt durch die vielen Reize, die sie wahrnehmen, erleben und spüren. Und da haben wir ganz viel Feedback eben dazu bekommen. Und dazu haben wir sehr viele interessante Gespräche geführt und haben das auch gerade jetzt versucht, in einige Tests eben zu implementieren, diese Gedanken, und evaluieren das gerade.
Vielleicht nochmal kurz einen Sprung zurück. Was ist denn eigentlich Neurodiversität, für die das nicht wissen?
Oh, ich bin leider kein Neurowissenschaftler und die
ganz
Leute, die aus
hier sind. Ja.
Also Neurodiversität, das ist gerade ein Trugschluss, ist erstmal in sich, muss ich sagen, weil erst im Moment schrecken viele zurück und sagen, oh, das ist eine Krankheit. Nein, das ist erstmal, ja, da gibt es einige, die als Krankheit oder sozusagen kategorisiert sind. Das darf man, also auf der anderen Seite sind es aber Ausprägungen. Und dafür sind, und jeder sogar von uns hat unterschiedliche Ausprägungen. Und die sind manchmal schwächer und manchmal stärker. Manche reagieren ganz stark auf Geräusche. Wo Geräusche das dann stört, das ist ein Ping, das Ganze. Oder eine gewisse Dezibelstelle ist für sie, kann sie so stark beeinträchtigen, dass sie sich nicht mehr wohlfühlen. Oder dass Leute auf Farbreize reagieren, auf Lichtreize unglaublich stark reagieren. Oder dass die Leute auf Gerüche, das ist ganz extrem, auf Gerüche reagieren. Und das führt dazu, dass die Leute sich dann sozusagen überanstrengt fühlen, dann am Ende des Tages sozusagen, dass diese Überanstrengung so weit geht, dass sie sozusagen ihre Leistung beeinträchtigt sind und dann nicht mehr, eigentlich dann auf Ende des Tages vielleicht so kommt, dass sie krank werden und nicht mehr zur Arbeit kommen. Und das ist natürlich, das will man natürlich vermeiden. Und weil das ja an sich ja keine Krankheit ist, sondern es ist eine Ausprägung, was die Leute, jeder von uns vielleicht sogar in gewisser Art und Weise vielleicht in seiner ganzen Leben manchmal mitführt und so. Und manche sprechen darüber ganz offen und manche sogar, weil sie sich vielleicht eine Stigmatisierung davor befürchten, reden nicht darüber. Und das ist noch das Schlimmere.
Also grundsätzlich ist das Thema ja nicht neu und es gibt es ja schon, solange es Menschen gibt,
genau. Quasi.
Genau. Im Kontext Büro ist es aber eher ein neueres Thema, würde ich behaupten. Also zumindest ist es mir erst seit kurzem in dem Kontext begegnet. Was sind denn da aktuell, wenn du sagst, wir sind gerade am Dinge ausprobieren, gerade auch wirklich physisch beschreibbar, Dinge, die er da ausprobiert und Erkenntnisse, die er da gewinnt?
Wie ich schon sagte, es kam dadurch aus zwei Richtungen. Auf der einen Seite, dass wir in unseren Mitarbeitern umfragen, immer wieder Resonanzen bekommen haben, dass die Mitarbeiter sich sozusagen durch die Vielzahl der heute Eindrücke, durch das Social Media, sozusagen dieses Always-On-Sein, sozusagen beginnen sich überfordert zu fühlen, dass sie sagen können, ich muss permanent reagieren. Und sie haben nicht mehr die Momente, die Zeit, wo sie sich eigentlich für sich komplett fokussieren können.
Ja.
Und was jeder sagen, dann geht doch in eine Fokusbox. Ja. Das ist aber nicht die Antwort. Sondern die Antwort ist daraus, wie kommt sozusagen der Geist, sozusagen dieser Moment zur Ruhe. Dass sie sozusagen zur Ruhe, dass sie sich auf eine Sache konzentrieren können. Nicht, dass sie immer sozusagen die Gedanken sozusagen wandern. Das ist dieses Mind-Wandering, wie es ja so schön heißt. Ja. Sondern dass die Gedanken sich mal sozusagen konzentrieren können. Und wir haben da zum Beispiel einen Raum ausprobiert, dass wir gesagt haben, da waren weiße Wände, wir haben die weißen Wände, die Farbe verändert, wir haben es mehr in gebrochene Farbtöne gesetzt. Wir haben ganz bewusst auf Vorhänge eingesetzt, um die harten, schallharten Oberflächen zu brechen. Das sozusagen, und gleichzeitig war uns wichtig auch die Vorhänge, weil sie so eine Weichheit haben, auch in der ganzen Wahrnehmbarkeit, dass sie sozusagen weicher sind, dass das Auge viel leichter drüber laufen kann und gleichzeitig wirklich ein Wohlfühl, eine Haptigkeit auch hat. Mhm. Und wir haben dort so auch verschiedene Settings ausprobiert, so komplette Umhausungen. Mhm. Das sind sozusagen, sie sind auf der Sicht nicht komplett geschlossen, also, sondern so nur komplett umhaust, dass die Mitarbeiter das Gefühl haben, sie sind wie in einer Höhle. Mhm. Und sie können dort selbst ihr eigenes Licht steuern, sie können sich sozusagen selbst dort reinbegeben, sie können dort selbst auch die Oberflächen so für sich anpassen, dass alles das Ganze ist, dass sie sozusagen sich selbst wie eine Art ein eigenes bisschen Cocooning begeben können. Und das haben wir auch, kriegen wir sehr viel positive Resonanz direkt, dass sie das Gefühl haben, dort kann ich mich für 1-2 Stunden komplett auf meine Gedanken konzentrieren, ohne dass mich stört. Klar gibt es da die Regel, bitte Handy ausschalten, bitte dort nicht essen, bitte dort nicht sprechen. Und auch der Leute nicht stören. Das ist ganz, ganz, also niemanden ansprechen auch. Ne? Deshalb sage ich, das ist auf der einen Seite Regelwerk, auf der anderen Seite so bauliche Sachen, aber auch mit den Leuten darüber sprechen und dann sozusagen auch das Feedback, wir haben dann nochmal angepasst, haben Ausrichtungen geändert, weil wir festgestellt haben, dass Licht stört oder dass die Leute damit beeinträchtigt sind und haben das nochmal adaptiert. Und das ist zum Beispiel sowas, mag im ersten Moment ist es kein Hexenwerk, aber wir haben für diesen Raum unglaublich viel positives Feedback bekommen.
Diese Informationen und diese Erkenntnisse, die ihr da gewinnt, werden die dann in globale Richtlinien oder Rahmenbedingungen übertragen oder sind die für einen speziellen Stand oder für ein Land nur gültig?
Also alles, was wir machen, sehen wir eigentlich nicht für einen Standort oder das. Aber was wir verstehen, und das ist das Ganze, erstmal, das ist auch das eine, was in Learning auch was Corona war. Und das ist auch in den Punkten immer wieder aus unseren Piloten und Tests. Das One Size Fits All gibt es nicht. Also wir sehen aber daran, dass wir alles, was wir versuchen, als Erkenntnis zu gewinnen, versuchen wir permanent in unser Konzept und für die verschiedenen Regionen, verschiedene Kulturen einfließen zu lassen. Aber was wichtig ist, dass man begreifen muss, dass man das dann wieder dort für die Region, für die Kultur adaptieren muss, anpassen muss. Und weil man sieht, dass zum Beispiel in Indien oder in anderen Ländern, Regionen haben die ganz anderes Verständnis für Geräusche. Die stört das manchmal gar nicht. Mhm. Wir in Europa mögen das ganz leise immer haben. Ja. In anderen Regionen kann es lauter sein und die fühlen sich trotzdem wohl. Aber das heißt trotzdem nicht, dass sie sozusagen nicht so einen Raum brauchen. Auch einen Raum der Stille, wo sie sich sozusagen mal auch sozusagen auf ihre Gedanken fokussieren können. Das heißt dann aber dort für dort das richtige Maß finden. Auch dort, wie wir sozusagen, wir haben diesen Raum jetzt zum Beispiel, diesen Piloten haben wir jetzt zum Beispiel in Lateinamerika jetzt implementiert an unseren Standorten, weil die dort genauso ein Bedürfnis haben, auch sozusagen so einen Raum für sich zu haben. Auch sehen wir, dass das unterschiedliche Arbeitsstile, dass die zum Beispiel unsere Kreativen suchen gerne solche Räume, dass die sie aufsuchen und dass die gerne so ein Umfeld auch brauchen, obwohl sie auch ein hoch inspirierendes Umfeld brauchen, wo sie sozusagen schnell mit ihren sich anderen Kollegen sich austauschen, Kolleginnen auch austauschen können. Das ist ihnen ganz wichtig. Aber sie brauchen auch die Möglichkeit, sich mal wieder komplett sich zurückziehen zu können. Und das ist das, und das sehen wir umso mehr gerade noch in diesem kreativen Umfeld. Also man kann es auf der einen Seite für die Kultur festmachen und dort eben auch, man kann es aber auch in unterschiedlichen Workstilen oder Arbeitsweisen kann man es festmachen und man kann es bei jedem Individuum Mensch festmachen.
Du hast jetzt gerade schon gesagt, ihr habt unterschiedliche Büros überall auf der Welt und es gibt irgendwie Principles und es gibt Rahmenbedingungen und ja, Erkenntnisse werden dann global ausgerollt. Was sind aber auch vielleicht schöne Geschichten, die du mit uns teilen kannst, wo dann geografisch oder für ein Land wiederum was ganz Spezielles in einem Konzept implementiert wurde oder integriert wurde? Vielleicht was Gestalterisches, vielleicht was anderes?
Meine Frage an dich. Eine Zurückfrage. Ist eine gute Frage und was gleichzeitig eine Frage an dich. Was denkst du? Was ist das? Wir machen Mitarbeiterumfragen. Was ist das, was die Mitarbeiter am meisten ins Büro bringt? Welche 2 Sachen könnten es sein?
Also ich glaube, dass es Dinge sind, die mir irgendwie kulturell nahe sind und ich irgendwie mit was Vertrautem verbinde, was ich kenne. Und das hat ganz viel mit kultureller Prägung zu tun, die unterschiedlich sein können, glaube ich.
Das finde ich sehr gut. Das ist eine wirklich gute Reflexion. Das ist wirklich so. Es sind 2, eigentlich kann man sagen 2 Sachen. Die eine Sache ist wirklich so, Wir nennen das, was du als kulturelle Prägung und Identität ist, das ist eben, was wir auch sehen. Und auf der einen Seite bei uns natürlich klar die Identität durch die Adidas-DNA ist ganz wichtig, dass wir das bei uns in unseren Arbeitswelten implementieren und dass wir sagen können, immer wenn die Mitarbeiter, egal auf der Welt, ob in Kapstadt oder in Bogota oder in Portland oder in Porto oder Melbourne, die alle, dass sie sagen können, hey, jetzt bin ich bei Adidas. Das klar zu erkennen und das zu fühlen, das ist ganz wichtiger, nicht mal nur zu erkennen, sondern zu fühlen. Aber, und das ist ganz wichtig auch, sie müssen die örtliche Identität spüren. Also man kann nicht nur sagen, okay, es ist Adidas und man macht jetzt überall was mit drei Streifen, sondern es ist, man muss diese örtliche Identität spüren. Und das versuchen wir, dann können wir ganz stark nur gemeinsam mit den Leuten vor Ort entwickeln. Da setzen wir natürlich klar örtliche Künstler ein, die zum Beispiel tolle Kunstwerke am Eingang für uns kreieren, die wir gemeinsam machen. In Mexiko haben wir Teppiche gewebt, die das sowas auf der einen Seite Elemente von Adidas, gleichzeitig Sportelemente, gleichzeitig das Lokale integrieren. Gemeinsam haben wir in Tokio tolle Murals gemacht mit örtlichen Künstlern zusammen, die auf der einen Seite die japanische Kultur widerspiegeln, auf der anderen Seite die Sportkultur und die Adidas-Kultur und die Mitarbeiterkultur in dem Moment widerspiegeln. Also das ist die eine Verbindung auch. Gleichzeitig ist die Möglichkeit, und es ist immer ganz wichtig, den Ort des Gemeinschaftsbildens immer wieder auch zu kreieren, auch sozusagen, dass es Orte gibt, wo das Team als Gemeinschaft zusammenkommen kann. Oder dann auch, und das sehen wir oft in Kulturen auch, und das ist ein zweiter Punkt, ist das Thema des Essens. Mhm. Mitarbeiter kommen, suchen das, klar, Arbeiten ist was Soziales. Und es ist jetzt egal, jeder will versuchen, einen tollen Job zu machen, aber versucht das natürlich im Umfeld mit Kollegen zu machen, wo man sich versteht, wo man sich akzeptiert. Und natürlich in Pausen und in den sozialen Interaktionen. Und am besten ist da Essen.
Ja.
Und das bietet, schafft dann so eine Gemeinschaft.
Ja. Lass uns mal noch ein anderes Thema anschauen. Stichwort Homeoffice. Es gibt sehr viele Schlagzeilen in den letzten Monaten, wo geschrieben steht, dass viele große Unternehmen die Leute wieder 5 Tage zurück ins Büro holen. Wie schaust du auf solche Entwicklungen und ja, wie ist es bei euch?
Also wir bei Adidas, wir haben die Strategie mit 3 Tagen Präsenz im Office und 2 Tage Homeoffice. Zusätzlich haben wir noch 10 Tage Workation, also Work-from-Anywhere-Möglichkeit. Nicht Workation, sondern Work-from-Anywhere. Also wir können uns nicht vorstellen als Adidas, dass wir sagen, komplett auf sozusagen auf dieses Zusammenkommen, sozusagen, dass alles im Homeoffice sein kann. Unsere Arbeit und Zusammensein im Team lebt auch, dass das Team physisch zusammenkommt. Und deshalb sind diese Tage wichtig, wo das Team sich treffen kann. Und das lebt natürlich auch dem vom Teamverständnis heraus, dass man ganz klar, es hilft nicht, wenn man von oben anordnet und sagt, an so und so vielen Tagen musst du da sein. Sondern das ist auf der einen Seite ja hilfreich, auf der anderen Seite muss aber auch das Team sagen, an dem Tag treffen wir uns alle, an den Tagen sind wir zusammen, an dem Tag arbeiten wir gemeinsam an Themen. Weil das ist ganz, ganz wichtig auch, um auch sozusagen wieder das Thema der Sozialität, des Arbeitens, am besten eben auszuschöpfen auch. Und das heißt auch die Bereitschaft, an dem Tag sich mit den Kollegen zu treffen. Die Bereitschaft zu sagen, hier bin ich da, ich helfe dir. Ich geb dir meinen Input, hier bin ich. Und das muss natürlich dann auch jeder mit sich tragen.
Eine Herausforderung ist natürlich auch, dass viele Unternehmen sagen, ja Mensch, unsere Leute kommen gar nicht mehr freiwillig ins Büro. Auch wenn ich ehrlich gesagt der Meinung bin, dass es dafür dann sicherlich auch andere Gründe geben kann. Aber was würdest du so einem Unternehmen raten?
Also es lebt natürlich davon, und das ist ganz wichtig auch, dass man neben dem, dass man sozusagen die Klarheit schafft und sagt auch, ja, wir wollen das. Wir wollen auch sozusagen, wir sind auch bemüht, das dazu. Es wird auch man schafft ganz viele Ausnahmen. Deshalb ist es wichtig, ein ganz klares Regelwerk auch dazu schaffen. Was sozusagen, klingt jetzt ganz auch transparent ist. Das ist das eine, weil das die Mitarbeiter auch verlangen, dass sie sagen, hey, ich will das klare, transparente Regelwerk haben. Mhm. Auf der anderen Seite ist aber auch wichtig, dass man sozusagen Angebote schafft, dass man die Leute sagt, ich weiß, dass manche Unternehmen machen das auch, dass sie sagen, klar, hier sind Learning-Angebote dazu. Am Freitag ist der Learning-Tag. Das machen manche Unternehmen. Machen wir auch. Wir machen genauso, sagen, hier ist ein ganze, kommen tolle Vorträge. Hört die Vorträge euch an. Seid mit dazu. Könnt sich konzentrieren. Ihr könnt euch daran beteiligen. Hier ist ein Workshop, nehmt daran teil. Hier ist ein Sportevent, hier kommt ein toller Gast. Also das ist das, alles das auch da, neben der Arbeit, dass man das sagt, hier auf Arbeit trefft ihr das Tolle. Das an, was ihr braucht für eure Sachen, auch solche Angebote anzubieten. Und das und nicht davon keine Angst davor haben. Und es braucht Zeit, sowas zu etablieren. Weil das kann man nicht, man kann es ein Stück begleiten und man kann es unterstützen, aber es muss aber auch raus von den Mitarbeitern kommen, weil wenn das alles aufgesetzt ist, wirkt es künstlich.
Ja.
Und das ist das, was die Mitarbeiter am wenigsten wollen.
Ja. In der letzten Folge hatte ich schon mit Roman Hirsbrunner, dem CEO Schweiz von Jung von Matt, über Kreativität gesprochen, weil Kreativität natürlich für eine Werbeagentur extrem wichtig ist. Jetzt ist Kreativität für euch natürlich auch ein extrem wichtiges Gut. Wie fördert ihr Kreativität? Und zweite Frage, kann ein Büro überhaupt Kreativität fördern?
Oh, das ist eine tolle Frage und auch eine sehr herausfordernde Frage, weil es natürlich auch eine Frage ist, was gerade in die heutige Zeit ganz stark widerspiegelt. Gerade in dem Rahmen von künstlicher Intelligenz, wo eben gefragt wird, wo ist noch der Mehrwert von uns Menschen, wenn angeblich eine KI alles kann. So. Und natürlich rückt dann ganz schnell die Kreativität oder die Innovationskraft, die Kreativität, die Spontanität der Menschen, die wir immer noch unter uns haben und auch wahrscheinlich ein ganz tolles, großartiges Gut empfinde und sehe, immer mehr in den Vordergrund. Und was wir sehen, ist eigentlich, dass Kreativität, auch wie du schon richtig sagst, ist für Adidas essentiell, weil mit unserer Kreativität und Innovationskraft entstehen erst die neuen Produkte, die auf der einen Seite unsere Kunden begeistern und unsere Sportler auch. Aber es heißt eben auch, dass die Frage ist ja, wo am Ende des Tages entsteht wirklich die Kreativität? Ist das die Kreativität, die morgens unter der Dusche entsteht, weil der Mitarbeiter dort steht und darüber nachdenkt und dort hat er den Geistesblitz? Oder entsteht die dann zwei Stunden später, weil er dann im Kaffee bei uns im Bistro sitzt und darüber dann plötzlich sinniert und nachdenkt, ja, das ist das, was ich jetzt zwei Wochen jetzt gesucht habe? Oder ist am Ende des Tages am Schreibtisch, wo er dann oben nochmal den letzten Strich drunter setzt? Man kann es gar nicht so klar umfassen. Ich frage da auch oft unsere Mitarbeiter. Aber was wir sagen ist vielleicht, und das, was wir immer wieder beobachten, ist eine Mischung aus allem. Und wenn ein Element davon fehlt, ist es vielleicht dann der Moment, wo dann die Kreativität dann nicht entsteht. Also weil es vielleicht dann das Büro ist, in dem Moment, wo der am Schreibtisch sitzt, wo er das Fenster geöffnet hat und er blickt gerade raus. Oder weil er gerade in der Pause ein tolles, anregendes Gespräch mit einem Kollegen geführt hat. Und dann geht er hoch die Treppe und sagt, Mensch, das ist der Punkt, darauf habe ich eigentlich schon seit zwei Wochen gesucht. Aber eigentlich war der Ursprung in dem Gespräch mit meinem Kollegen. Oder in dem Moment, wo ich vielleicht einfach nur mal alle Gedanken habe schweifen lassen können. Oder wo ich die Ruhe gefunden habe, die ich lange gesucht habe, die ich zu Hause in meinem Homeoffice gerade in dem Moment nicht gefunden habe. Also deshalb ist vielleicht die Mischung aus allem. Und es muss uns heute bewusst werden.
Ja.
Und deshalb glaube ich, dass man gar nicht so sagen kann, dass man eins davon weglässt, dass man sagt, das Homeoffice ist nicht wichtig, das Büro ist nicht wichtig oder die Morgendusche ist nicht wichtig.
Ja. Aber so wie ich dich verstehe, kann das Büro schon auch Kreativität fördern oder muss vielleicht sogar Kreativität fördern.
Fördern, weil das eigentlich das eben ja auch der Ort ist, wo es dann auch schnell, und das sollte aber das Büro gewährleisten, wenn die kreative Explosion erfolgt, ist es am besten sozusagen, dass wir wie so einen Schwamm aufsaugen können. Ja. Und das wäre natürlich dann am schönsten, wenn das Büro sofort könnte, wenn ich sagen könnte, hey, jetzt passiert gerade der kreative Ausbruch und jetzt nehme ich das sofort auf und kann sofort das auch vielleicht am besten umsetzen. Und deshalb haben wir auch vielleicht was mir gerade so spontan dazu einfällt, ist so, wir haben bei uns ja unsere Kreativen, oft neben dem, dass sie an ihrem Desk die Ideen entwickeln, haben wir ein Megalab. Und das ist zum Beispiel auch hochinteressant zu beobachten. Das Megalab ist eigentlich wie eine Werkstatt, eine Bastelwerkstatt, wo sie alles schneiden können, cuttern können, drucken können, 3D drucken können, wieder verändern können, all das Ganze. Und das ist ganz wichtig in der Kombination auch, dass sie neben dem rein geistigen Arbeit, dass sie darüber nachdenken, wo die Hand dann die Idee entwickelt oder so, dass sie sofort dieses in eine Art physisches Modell übertragen können. Und das ist sofort sozusagen von diesem reinen Gedanken in eine fassbares, fühlbares Produkt oder Element zu überführen, das ist ganz, ganz wichtig. Und das drückt vielleicht das eben das aus. Und das kann, weil wer hat denn schon im Homeoffice eine komplette Bastelwerkstatt?
Ja. Also jetzt haben wir das Element spontane Kreativität. Mhm. Dann haben wir das Thema, das Büro muss es wie ein Schwamm aufsaugen können. Also ich brauche die Werkzeuge vor Ort, um das auch wirklich dann weiter zu spinnen oder übersetzen zu können. Das Dritte, was ich gerne noch wissen wollen würde, habt ihr da auch konkret für euch Formate entwickelt oder Rituale, wo Kreativität entstehen darf oder kann?
Also direkt Formate haben wir, also klar gibt es auch bei uns Hackathons, klar gibt es auch da sozusagen verschiedene Workshops, die dann aufgesetzt werden, wo man neue Techniken ausprobiert, wo man neues machen kann. Das gibt es bei uns alles. Auch neue Materialien, dass da verschiedene Messen kommen, Anbieter kommen, wo neue Materialien vorgestellt werden. Unsere Kreativen auch, dass die rausgehen auf Reisen, dass die das sozusagen für innere Inspiration das nutzen können. Das ist heute wichtiger denn je auch, neben der eigenen Inspiration, die man in sich trägt, dass man auch von außen inspiriert wird. Und es kann, wie schön wie die Welt ist, die digitale Welt ist, am Ende des Tages, das hat mir auch mal einer unserer Kreativen gesagt, viele Ideen sammle ich, wenn ich unterwegs bin, auch in der U-Bahn, wenn ich im Bus sitze, wenn ich am Flughafen sitze, auch wenn ich woanders einfach nur einen Kaffee trinke. Mhm. Und diese Inspirationsreisen, das gehört genauso mit dazu. Und das versuchen wir natürlich auch. Zum Beispiel ist in jedem bei unseren Gebäuden gerade ist auch ein Café mit dabei, wo Leute genauso mitsitzen können, auch wo die Möglichkeit gibt. Und das ist ganz wichtig, wo es Kultur auch ist, wo niemand dich in dem Moment dann schief anguckt und er sagt, Mensch, der trinkt jetzt schon wieder einen Kaffee. Das ist bei uns ist es nicht so, sondern das ist ganz klar. Das gehört mit dazu. Das brauche ich für die Arbeit. Genauso wie es dann heißt, hey, ich gehe jetzt doch mal raus Tennis spielen oder Padel-Tennis.
Ein Bereich hat sich ja auch bei euch fürs Stricken entschieden.
Genau.
Das hattest du mir im Vorgespräch erzählt. Darauf wollte ich eigentlich so ein bisschen.
Ja, ist auch verrückte Danke. Danke für die tolle Hinweis nochmal. Ja, ist auch.
Das fand ich eigentlich spannend, weil das hatte ich dann auch ein paar Unternehmerinnen und Unternehmern erzählt im Gespräch. Und da ist natürlich dann schon auch so ein kultureller Clash da, oder? Und das würde mich auch interessieren, wie ihr damit umgeht, weil ihr natürlich nicht nur Kreativschaffende habt, sondern auch viele andere Fachbereiche, die vielleicht auch kulturell ganz anders geprägt sind und da so ein bisschen mit Argusaugen draufschauen. Deswegen erklär uns doch mal so ein bisschen, wie ist das organisatorisch eingebettet und was springt da auch bei raus?
Es ist immer so, bei uns gibt's ja auch ganz klar, neben dem, was die Organisation selber organisiert, gibt es bei uns, und das ist auch ein ganz wichtiger Element, gibt es, wenn es ERGs. Also diese ERGs sind sozusagen selbst gegründet, selbst initiierte Gemeinschaften, die aus einem reinen Interessensbezug sich finden. Also die sozusagen wie eine Art Graswurzelbewegung. Also das, ich habe ein Interesse, suche Gleichgesinnte und wir beschäftigen uns. Das ist die einen Seite, die sich mit Fußball auseinandersetzen, genauso wie die einen sich mit Spielen auseinandersetzen. Und so hat sich auch der Knitting Club gegründet und mittwochs um 12 wird fleißig gestrickt. Ja. Und egal, ob jung oder alt, ob Mann oder Frau oder egal wie, es wird gestrickt. Und es ist besonders bei unseren Kreativen sehr beliebt. Die treffen sich und die stricken. Und ich habe mich mit denen unterhalten und die mögen das auf der einen Seite, weil das eine schöne Form des Austausches ist. Einfach das Zusammensitzen, das Stricken. Einige sagen, sie verbinden da starke Kindheitserinnerungen damit. Und einige sagen auch, das ist wie sozusagen für sie auch eine geistige Entspannung. Das heißt ja viele sozusagen, das Stricken ist auch dazu da, weil man dann sozusagen auf sich fokussieren muss, sich konzentrieren muss und damit vergisst man das Ganze um sich herum. Und wo manche vielleicht im Sport oder im Gym noch eine Hantel stemmen, wird dort eben in diesem Kreise fleißig gestrickt. Und das ist eine tolle, aber was eben das Schöne ist, das ist nicht, und das ist eben, was ich sage, das ist nicht von oben, von der Organisation etabliert, sondern es kommt eben von den Mitarbeitern selber. Und solche Sachen muss man eben auch zulassen und eben das in dem Moment ermöglichen. Das ist das Wichtige.
Ja. Ein Thema, was wir auf jeden Fall noch besprechen müssen, fast schon, ist das Thema künstliche Intelligenz. Habt ihr da schon erste Erkenntnisse, wie künstliche Intelligenz im physischen Ort integriert werden kann?
Also wir sind auch bei dem Thema der künstlichen Intelligenz, ich rede jetzt nicht von künstlicher Intelligenz im Einsatz, was wir schon von unseren Produkten auf unseren Plattformen haben, da nicht. Ich spreche von künstlicher Intelligenz jetzt im Rahmen von unseren Arbeitswelten. Mhm. Klar sind wir da auch dabei, gerade zu eruieren, was gibt es da? Und da haben wir eben festgestellt, klar, es wird draußen schon sehr viel darüber geredet und sehr viel auch gemacht und reflektiert. Aber gleichzeitig stellen wir auch fest, dass wir oft diesen einfachen, reellen, guten Use Case, wie es so schön heißt, wo man eigentlich auch schnell was lernen kann, den gibt es oft noch nicht so. Und das sind wir auch für uns gerade am eruieren, was sind Sachen, wo wir auch schnell für uns etablieren können, implementieren können und wo wir das auch besser verstehen können, was passiert da. Mhm. Und klar kann man sagen, wir sammeln bei uns Daten, wir messen genauso wie auch viele Unternehmen die Occupancy Utilization, ob in Räumen oder an Schreibtischen. Da fragen wir uns zum Beispiel, wie kann man das mit KI besser automatisieren und wichtige Learnings für uns rauszuziehen, dass wir sagen können, hey, der Bereich wird besser genutzt. Warum wird er besser genutzt? Welche Arbeitsweisen stehen dahinter? Welche klimatischen, räumlichen Bedingungen stehen dahinter? Oder warum sind Meetingräume die mehr beliebt als andere Meetingräume? Klar würden wir uns auch wünschen, dass man sehen könnte, dass man sagen kann, dass wir viel besser zuschneiden können, sagen auf die Bedürfnisse, was der Mensch, der unsere Mitarbeiter in dem Moment braucht und dass uns da die KI eben helfen kann, das noch besser zu optimieren und besser zu gestalten. Manche würden sagen, ihr könnt da schon weiter sein, aber ich finde es wichtig, wir haben die Reise da begonnen.
Und startet bei euch wahrscheinlich auch wieder mit einem Pilot.
Genau, auch ein Pilot, oder wie ausgerollt. Genau, richtig erkannt.
Sehr gut. Du bist jetzt schon 8 Jahre bei Adidas mit dabei. Wenn du jetzt ein paar Jahre nach vorne schaust, was sind denn Dinge, die du in deiner Rolle noch erreichen möchtest?
Ach, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ich noch sehr lange sozusagen das Thema, was mir absolut Spaß macht, mit den Mitarbeitern zusammenzuarbeiten. Und ich glaube und ich bin mir sicher, dass Adidas ein fantastisches Unternehmen ist, erstens, um das auch noch weitere Entwicklungen voranzutreiben. Erstens, wir haben ein hochkreatives Umfeld, wir haben unglaublich motivierte Mitarbeiter, wir haben Mitarbeiter, die auch offen sind, wir haben Mitarbeiter aus unterschiedlichsten Kulturen. Du musst dir vorstellen, wir haben Herzogenaurach Mitarbeiter über 100 Nationen und das prägt und hält einen auch persönlich jung und das treibt einen und das ist schön, weil ich finde, wenn man immer wieder neue Ideen, neue Gedanken auch hört, das treibt den auch geistig, intellektuell auch. Das macht Spaß und das ist schön. Und das hoffe ich eben weiterhin in der Entwicklung der Arbeitswelten voranzutreiben, weil ich denke, das, was wir jetzt haben, kann auch sehr gern noch verbessert werden und kann auch weiterentwickelt werden.
Ja, da schließe ich mich gerade mit der nächsten Frage an. Eine persönliche Frage, was du dir denn noch für die zukünftige Arbeitswelt für dich ganz persönlich wünschst?
Ja, mich beschäftigt schon das Thema auch ganz stark. Wie schafft man Räume auch und die Orte auf der einen Seite, wo auch die Leisen sichtbar sind in dem Moment, in ihrem Maße auch, dass die introvertierten Menschen genauso die Geltung und die Sichtbarkeit bekommen wie die extrovertierten Leute. Weil wir heute, habe ich manchmal den Eindruck, in einer Zeit leben, wo nur die Lautesten gehört werden. Aber ich glaube oft, dass auch die Leisesten unglaublich viel zu sagen haben, aber dass sie sich die heute oft nicht mehr trauen. Das wünsche ich mir, dass wir das wieder schaffen. Dass wir schaffen, dass wir Arbeitsorte und Arbeitswelten eben schaffen, was wir schon haben, wo es eigentlich selbstverständlich ist, dass ich komme, dass ich mich wohlfühle, dass ich eine gute Arbeit machen kann und dass ich auch sagen kann, und das finde ich immer wieder schön auch, meine Kinder, und das höre ich auch oft von Kollegen auch, meine Kinder sind unglaublich stolz, wenn sie fragen können, Papa, wann kann ich wieder mit dir auf Arbeit gehen? Und das Moment, wenn das ist, macht mich als Vater unglaublich stolz und freut mich auch. Und ich sehe das auch immer wieder bei anderen Kollegen. Bei uns ist das zum Beispiel auch in Kultur, auch ein Element, dass jeder so jederzeit seine Familie mitbringen kann. Das gehört ganz normal mit dazu. Und man kann wunderbar sehen, wie die Eltern in dem Moment stolz sind, wenn sie ihre Kinder mit haben und sie freuen sich, bei uns zu sein. Ja. Und das ist doch das Beste. Und das freue ich mich, wenn ich das noch lang genug entwickeln kann. Und meine Kinder sagen, Papa, wann kann ich mit dir wieder auf Arbeit gehen?
Sehr schön. Ich glaube, dem ist nichts hinzuzufügen. Lieber Jörn, nochmal vielen Dank für deine Zeit und vor allem für die super spannenden Insights in die Arbeitswelt von Adidas. Will ich beeindrucken, was ihr da auf die Beine stellt. Und somit freue ich mich, wenn wir in Kontakt bleiben und wünsche dir privat und natürlich auch beruflich alles Gute.
Auch herzlichen Dank. Danke, dass ich hier sein durfte. Und danke, dass wir uns so toll darüber austauschen durften. Herzlichen Dank, Jannik.
Sehr gerne. Mach's gut.
Mach's gut.